Kaum ein Unternehmen gehört so sehr zum Alltag der deutschen Konsumentinnen und Konsumenten wie Aldi. Mit mehr als 4000 Filialen in Deutschland setzen Aldi Nord und Aldi Süd mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr um. Fast 90.000 Beschäftigte sind allein in Deutschland in den Schwesterunternehmen engagiert. Und doch gibt es Grund zur Sorge. Insidern zufolge hat Aldi Nord im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Die Verluste kommen hauptsächlich aus dem Frankreich-Geschäft, wo ein Zukauf viel Ärger gebracht hat. Doch auch in Deutschland schrumpfen die Margen. Gleichzeitig trumpft der größte Konkurrent auf, Lidl nämlich. Das Unternehmen aus Neckarsulm ist straffer organisiert, technisch weiter und kennt keine der Grabenkämpfe, mit denen Aldi in den letzten Jahren in die Schlagzeilen geriet. Zu Gast bei Handelsblatt Crime sind heute Investigativchef Sönke Iversen und unser Fachreporter Florian Kolff. Er ist der erste Journalist, der jemals mit dem Aldi-Nord-Eigentümer Theo Albrecht Jr. sprechen durfte. Die beiden zeigen, woran vor allem Aldi Nord kränkelt, was es mit der legendären Wagenburg-Mentalität der Aldi-Brüder auf sich hat und warum die roten Zahlen jetzt bekannt werden. Aldi hat eine mehr als 100-jährige Geschichte und unsere Redakteure blicken heute zurück auf die größten Innovationen der Gebrüder Karl und Theo Albrecht. Sie berichten von deren persönlicher Katastrophe, dem Kampf um ihr Erbe und den Herausforderungen der aktuellen Aldi-Führung. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch beiden, Florian Sönke, darf ich erstmal ganz herzlich begrüßen. Hallo zusammen.
Hallo Lea.
Hallo.
Ich würde wetten, dass jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihr beide, dass ich auch, schon mal bei Aldi einkaufen war. Also entweder bei Aldi Nord oder bei Aldi Süd, je nachdem, wo man wohnt. Aber ich glaube, dass ganz, ganz vielen gar nicht bewusst ist, welche Geschichte, welche Person, welcher Streit das Unternehmen so geprägt hat. Beziehungsweise eigentlich muss ich ja sagen, die Unternehmen. Mehrzahl. Erklärt doch mal bitte die Struktur hinter Aldi.
Also Aldi sind zwei Unternehmen, Aldi Nord und Aldi Süd. Der Aldi Äquator läuft quer durch Deutschland, macht einen kleinen Knick im Ruhrgebiet zwischen den beiden Konzernzentralen in Mülheim und Essen hindurch. Gegründet wurde das Unternehmen von zwei Brüdern, Karl Albrecht und Theo Albrecht. Der Name Aldi ist Albrecht Discount, die Abkürzung, die sie damals ausgedacht haben. Und sie haben das Unternehmen zuerst gemeinsam geführt, als ein Unternehmen Aldi, haben dann aber irgendwann festgestellt, dass die beiden sehr, sehr unterschiedlich sind. Theo Albrecht eher so der aktiv Eingreifende und Karl Albrecht mehr derjenige, der loslassen konnte, auch andere machen lassen konnte. Ganz anderen Managementstil, sehr unterschiedliche Ansichten auch über vieles, sodass sie irgendwann relativ bald gemerkt haben, sie passen nicht zusammen. Und ehe sie wirklich in einen solchen tiefen Streit geraten, haben sie die weise Entscheidung getroffen, Aldi in zwei Unternehmen zu teilen.
Also das ist damals noch relativ friedlich auseinandergegangen.
Das ist damals noch friedlich auseinandergegangen. Es gibt so gewisse Legenden. Angeblich sollen sie sich darüber zerstritten haben, ob sie Zigaretten verkaufen im Laden oder nicht. Theo Albrecht wollte Zigaretten verkaufen. Karl, auch aus einer gewissen ethischen Grundhaltung heraus, wollte das nicht. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Aber es gab wohl schon auch etwas Streit zwischen den beiden. Und deswegen war es wahrscheinlich sinnvoll, dass sie es auch erkannt haben, dass sie sich besser trennen und die Unternehmen in zwei teilen, um da wirklich dann das nicht eskalieren zu lassen.
Ich finde die Gründungsgeschichte, also wenn man noch weiter zurückgeht, vor die Brüder sozusagen, finde ich auch sehr, sehr charmant. Angefangen hat nämlich alles 1913 als kleiner Tante-Emma-Laden in Essen. Wie war das damals?
Ja, das war mehr so ein Bäckereiladen eigentlich. Das war eigentlich gar nicht so ein Supermarkt, wie wir es heute kennen. Das war wirklich irgendwie ein Tante-Emma-Laden. Und die eigentliche Aldi-Geschichte beginnt erst nach dem Krieg. Mhm. Als die beiden Brüder, Theo und Karl, das Unternehmen übernommen haben und etwas dann daraus entwickelt haben, uns ist gar nicht mehr klar, wie revolutionär das eigentlich war. Dieses Discount-Prinzip erfunden zu haben für Deutschland, dass die Menschen sich die Waren aus dem Regal, aus den Verpackungen, von den Paletten runternehmen. Und was ihnen ganz wichtig war, niedriger Preis, aber bestmögliche Qualität dafür. Nicht Ramsch, sondern wirklich gute Ware zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und damit sind sie ja am Anfang gegen Wände gelaufen. Die ganze Branche hat über sie gelacht. Die waren die Lachnummer. Die sagten, ach, lass sie mal machen. Denen hat keiner geglaubt. Die haben nicht mal Geld bekommen für ihre Gründung. Und das wäre wie so ein Startup heute. Die haben wirklich die Branche komplett neu gedacht damals.
Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Image von Aldi heute relativ gut ist, ne? Also nicht nur, weil es so ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern weil viele Menschen auch ganz persönlich was mit dem Laden verbinden, würde ich mal sagen. Sönke, wie ist das bei dir? An was denkst du, wenn du an Aldi denkst?
Also ich glaube, ich denke zuerst an den Aldi-Computer. Das war wieder eine Revolution, die Brüder da gefunden haben. Also als ich in dem Alter war, wo man sich seinen ersten Computer kaufen wollte, konnte, das war so Anfang der 90er Jahre. Und da hat man den in großen Technikkaufhäusern eigentlich gekauft. Und dann gab es so Linien wie Phobis und Escom. Und dann hat plötzlich, das war eine Riesensache, Aldi angekündigten PC zu kaufen. Und da ist wieder dasselbe Prinzip. Der war sehr hochklassig. Mhm. Also das war echt ein rechenstarkes Gerät und wahnsinnig günstig. Und warum konnten die das machen? Weil die haben dann, glaube ich, mit, wie heißt die Firma? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber die haben halt, keine Ahnung, 500.000 oder so Geräte auf einmal in Auftrag gegeben und haben die innerhalb von 2-3 Wochen oder so verkauft. Es war ein Riesenschlag. Die Leute haben die Läden gestürmt, sind da rein und haben die gekauft. Und das war so eine Zäsur. Und es war den Leuten auch nicht peinlich mehr, bei all den überhaupt einzukaufen und selbst nicht einen Computer zu kaufen, sondern die Computerchips, das sind ja Standards alles. Und die haben das dann geschafft, ihr Sortiment so auszuweiten, auch nur für begrenzte Zeit. Das ist ja auch schlau. Ne? Die haben innerhalb von ein paar Wochen dann eine Riesenanzahl von Computern verkauft und damit sicher auch viel Geld verdient. Mhm. Und die Kunden waren zufrieden, das Unternehmen war zufrieden. Das war schon spannend.
Was glaubt ihr, wie sie das geschafft haben, diesen Imagewandel, würde ich ja auch mal sagen. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Albrecht-Brüder?
Also ich denke, dass es mit Sicherheit ein Teil des Erfolgserlebnisses war, einfach diese Eigenmarken, die sie so stark gemacht haben, dass man jeder Kunde das Gefühl hatte, da kann ich mich total drauf verlassen. Wenn ich das kaufe, das ist auch wirklich gut. Und das war auch den Brüdern immer ein ganz großes Anliegen, diese Mischung aus eben Aktionsware, was Sönke gerade beschrieb, aber eben auch diesen ständig präsenten Eigenmarken. Die haben ja sehr spät überhaupt erst Markenartikel ins Programm genommen. Selbst heute haben sie 90% Eigenmarken. Mhm. Aber die Kunden wussten einfach, ich gehe dahin und ich kann mich darauf verlassen, die Qualität stimmt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist für viele, ich brauche ganz wenig Zeit. Ich gehe da rein, ich habe nicht 15 verschiedene Joghurts von verschiedenen Marken, sondern ich habe die 2-3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber ich kann mich darauf verlassen, die sind gut, oder nehme ich die einfach. Und ich bin in 10 Minuten aus dem Laden wieder raus und habe meinen Einkauf gemacht. Auch das wäre für viele, natürlich auch Berufstätige, die wenig Zeit hatten, ganz wichtig. Und dann wird das irgendwann auch zur Gewohnheit und auch zur Normalität, auch zu Aldi zu gehen. Und ist nicht mehr, man hat andere Argumente. Nicht mehr nur den billigen Preis, sondern man kann sagen, da ist die Qualität gut, da finde ich schnell, was ich brauche. Da kriege ich auch noch tolle Aktionsware dazu. Es gab sehr viel mehr Argumente, dahin zu gehen, als nur den niedrigen Preis. Hm. Und das macht dann irgendwann hoffähig. Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Was ist da dran eigentlich, dass, mal so ganz aus eigenem Interesse, dass viele Produkte bei Aldi Markenprodukte sind, nur ohne den Markennamen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist natürlich auch ein Riesenerfolg. Die heißen zwar Eigenmarken bei Aldi, das heißt aber nicht, dass die Aldi selbst herstellt oder ihn auch nur in Auftrag geben lässt bei irgendeinem Drittanbieter. Tatsächlich ist es so, dass die Markenhersteller unter ihrem eigenen Namen, ich weiß nicht, 1 Million, sage ich mal, Salzstangen oder so verkauft oder auch Strümpfe oder was auch immer. Und dann Aldi dasselbe Produkt liefert, nur ohne dieses Logo. Und da gibt es sogar heutzutage natürlich im Internet, da kannst du an den Strichcodes, Barcodes nachgucken.
An den Nummern,
was mehr oder weniger identische Produkte sind, nur halt ohne das Logo. Und da siehst du auch, was das Logo kostet. Gut, ja. Natürlich gibt es immer noch Leute, die möchten auf ihrer Jeans, ich weiß nicht, Levi's oder auf ihren Turnschuh, den Nike Swoosh oder die 3 Streifen von Adidas haben. Denen ist das wichtig. Aber die anderen sagen, ich möchte einfach was Vernünftiges essen oder einen vernünftigen Strumpf an den Füßen haben. Und wenn er dann 20% weniger kostet, dann ist mir das genau das der Grund, warum ich den kaufe. Ja. Die werden da bedient. Also es ist ja kein Streit zwischen den Markenherstellern und Aldi, sondern so eine Kooperation, über die niemand jetzt wirklich sprechen mag, weil der Markenhersteller, dem muss es ja schon ein bisschen peinlich sein, dasselbe herzustellen und für viel, viel weniger Geld zu verkaufen. Aber er macht es, weil er halt bei Aldi den Umsatz hat, die Größenordnung.
Und für die Kunden, die fühlen es dann clever, die sagen, ich weiß das und bediene das auch und ich weiß, ich kriege da die guten Produkte, aber ich bin ja so clever, ich habe sie günstiger bekommen. Das ist ja dann auch noch was, was den Kunden stolz macht.
Eine Undercover-Symbiose quasi. Schön. Lasst uns auf die Lage heute schauen. Heute, da sind Aldi Nord und Aldi Süd ja beide im vollständigen Besitz von Familienstiftungen. Diese Eigentümerstruktur, die ist allerdings etwas kompliziert. Lasst uns versuchen, das einmal runterzubrechen. Wie ist das genau geregelt? Welche Köpfe stecken dahinter?
Also es ist so, dass wir bei beiden Unternehmen, Familienstiftungen dahinter stecken. Das war den Gründern auch deswegen wichtig, weil sie genau vermeiden wollten, dass die Familien irgendwann oder Familienstreitigkeiten die Unternehmen dominieren können. Sie wollten im Grunde die Unternehmen festschreiben und auch die Finanzierung der Unternehmen. Das ist bei Aldi Süd sehr gut gelungen. Da gibt es die Siebmann-Stiftung, die dahinter steckt, die auch sehr geräuschlos geführt wird und da läuft's eigentlich. Bei Aldi Nord, muss man einfach sagen, hat Theo Albrecht den Fehler gemacht, damals 3 Stiftungen zu machen. Eine, die ihm und seiner Frau hauptsächlich gehörte, eine seinem Sohn Theo Albrecht Junior und die andere seinem Sohn Berthold. Das sind diese 3 berühmten Jakobus, Markus und Lukas Stiftungen. Und das ging auch noch lange gut. Aber das Problem ist, diese 3 Stiftungen müssen alle wichtigen Entscheidungen, strategische Entscheidungen, Finanzierungsentscheidungen, Investitionsentscheidungen für das Unternehmen gemeinsam treffen, also einstimmig treffen. Das ging auch noch lange gut, bis Berthold starb. Und dann gab es einen sehr bösen Streit zwischen Theo und seiner Schwägerin Babette.
Florian, lass uns darauf mal gleich zu sprechen kommen.
Okay. Entschuldigung, dann ziehe ich das zurück.
Den Streit, den besprechen wir gleich natürlich auf jeden Fall nochmal genauer. Die ganze Geschichte, die habt ihr natürlich auch aufgeschrieben, weil, wie gesagt, es ist etwas kompliziert und deswegen der Hinweis einmal an dieser Stelle, da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze im Nachgang dann auch nochmal alles nachlesen, nachvollziehen. Den Link dazu, den finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie mal reinklicken unter handelsblatt.com/mehrjournalismus, dann gibt es sogar ein 4-wöchiges Probeabo für 1 Euro von uns für Sie. Florian, ich würde, bevor wir jetzt gleich, wie du schon angekündigt hast, über den Streit und die Probleme auch bei Aldi Nord sprechen, gern nochmal besser verstehen, was für eine Person Theo Albrecht Junior ist, der momentan einer der Eigentümer ist. Und jetzt will ich dich erstmal fragen, das, was Markus Lanz dich schon vor einigen Jahren gefragt hat, Florian, wie bist du denn eigentlich, weil du hast mit ihm gesprochen, wie bist du an dieses Interview gekommen? An ein Interview, ein Interview mit einem Mann, der sich ja ansonsten vollkommen von der medialen Öffentlichkeit abschottet.
Ja, es gibt nicht mal Fotos von ihm. Also er ist wirklich sehr, sehr abgeschottet. Ich hatte natürlich, als wir damals die Berichterstattung, gerade auch über den Streit in der Familie Albrecht Nord, also die Nord-Familie, beschrieben haben, natürlich auch ein Interview mit Theo Albrecht Junior angefragt, was natürlich, es wurde milde gelächelt nur als Antwort, weil er nie Interviews gibt. Und es war alles eine Mischung, glaube ich, aus Beharrlichkeit, Glück und gutem Timing. Ich war in der Zentrale in Essen-Grei und zu einer Besprechung mit einem Vertrauten von Theo Albrecht Junior. Der wollte mir noch Dokumente zeigen, weil ich auch andere Dokumente hatte. Ich hatte recherchiert und hatte dann irgendwie Fragen gestellt und sagte, ja, dann kommen Sie vorbei. Und ich saß dann in einem kleinen Konferenzraum, sprach mit Emil Huber damals, war so mehr oder weniger die rechte Hand von Theo Albrecht. Und mitten im Gespräch plötzlich sagte er, wissen Sie, wie wäre es denn, wenn Sie diese Fragen einfach mal Theo Albrecht direkt selber stellen? Ja, ich dachte, klar, würde ich gerne. Ja gut, dann rufe ich den jetzt mal rein. Und dann mit so einem Tischtelefon rief er an, im Nachbarbüro saß nämlich Theo Albrecht. Und da, dann ging die Tür auf und ein Mann kam rein, blaues Sakko, das klassische hellblau gestreifte Businesshemd, weiße Haare, Brille, unauffällige Erscheinung, stellte sich freundlich vor, guten Tag, mein Name ist Theo Albrecht. Und dann setzte er sich an den Tisch und bot mir Kaffee an, natürlich den Markus-Kaffee der Eigenmarke von Aldi Nord. Und dann sagte er so, jetzt, was möchten Sie wissen? Und dann hatte ich eine Dreiviertelstunde Zeit, ihn mit allem zu löchern, was ich wissen wollte. Und musste mich erst mal kurz sammeln, weil ich überhaupt nicht vorbereitet war, mit so einem Phantom zu sprechen. Es war wirklich ein verrücktes Erlebnis, aber das Gespräch ansonsten war sehr normal, als würde er immer Interviews geben. Es war jetzt keine komische Situation. Mhm. Also es war schon, er war sehr souverän, sehr ruhig, sehr freundlich, aber in der Sache und im Ton extrem hart.
Wie weit ist die Mundklappe damals runtergefallen? Also hast du damals begriffen, was für ein historischer Moment das eigentlich ist?
Das habe ich begriffen, als ich das Haus wieder verlassen hatte. Mhm. Ich habe in dem Moment einfach nur funktioniert, wie man halt dann in so einer Situation dann auch funktionieren muss. Und als ich raus war, dann sackte das alles. Dann habe ich erstmal meinen Ressortleiter angerufen und gesagt, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Ja. Das war so richtig so, den musste ich kurz mal mit jemandem reden, weil das wirklich ein historischer Moment war. Aber ich muss sagen, ich fand stark, dass es diese Möglichkeit gab. Und es war wirklich auch, und auch Theo Albrecht war in diesem Gespräch auch extrem professionell. Und das auch in der weiteren Abwicklung danach, das war alles sehr, sehr gut eigentlich.
Und trotzdem nahbar, menschlich, wenn ich dich so richtig verstanden habe, ja?
Den Eindruck hatte ich, und das sagen auch alle, die irgendwie mit ihm irgendwann mal zu tun hatten, dass er wirklich auch in seiner Art ein bodenständiger Mensch ist. Der ist ja auch, wie alle Albrechts, extrem bescheiden, extrem zurückhaltend, eigentlich fast menschenscheu, keine Fotos dürfen gemacht werden. Das erklärt sich bei den Albrechts auch ein bisschen aus der Familiengeschichte. Ja. Theo Albrecht Juniors Vater, also der Gründer Theo Albrecht, ist 1971 entführt worden. Es war eigentlich ein Missverständnis. Eigentlich sollte sein Bruder entführt werden, der Karl Albrecht. Aber da war dann irgendwie so, war mit Chauffeur unterwegs, das war zu kompliziert. Und dann tauchte da plötzlich vor der Zentrale der Bruder auf und dann haben sie den dann entführt. Er ist 17 Tage lang entführt worden und dann gegen eine Zahlung von 7 Millionen Mark Lösegeld damals freigelassen worden. Und das hat für die Familie nochmal wirklich dazu, ich will fast sagen, Paranoia beigetragen, der Verfolgungswahn. Sie haben sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hatten große Angst, sich überhaupt öffentlich zu zeigen, außerhalb ihres kleinen privaten Kreises, wo sie ganz normale Menschen wie weiterhin waren.
Na klar, das traumatisiert natürlich auch erstmal. Ja. Sönke, dass Familienunternehmer sich in der Öffentlichkeit generell etwas zurückziehen, da ein bisschen zurückhaltender sind, das ist ja jetzt nicht so unbedingt selten, oder? Also da gibt es so viele solcher Fälle.
Ja, das stimmt. Also man weiß ich von Lidl, also dem direkten Konkurrenten, glaube ich, gibt es auch, also die Schwarz-Familie wüsste ich jetzt nicht, vielleicht einmal im Jahr oder so, dass sie sich öffentlich zeigen. Aber ja, ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob das jetzt eine deutsche Angewohnheit ist oder jetzt bei Einzelhändlern scheint mir das besonders so zu sein. Also da gibt es mehrere Beispiele, wo man die Menschen dahinter gar nicht kennt. Mhm. Wir haben natürlich auch Gegenbeispiele, sag ich mal, weiß ich jetzt, natürlich viel kleinere Nummer, aber der Wolfgang Grupp von Trigema, gut, der ist ja ständig im Fernsehen oder war jedenfalls über Jahrzehnte ständig im Fernsehen. Das ist so eine deutsche, glaube ich, schon eine deutsche Eigenart von Unternehmen. Da, wenn du jetzt nach Amerika guckst, ne, also nur mal als Beispiel, weiß ich, Steve Jobs, der sich ja wirklich dann geriert, als der seine Produkte dann selbst vorstellt, da in Kalifornien oder vorgestellt hat, der ist ja auch schon gestorben. Oder Na gut, das allergrößte Beispiel haben wir jetzt mit Elon Musk, der ja keine 5 Minuten ohne Öffentlichkeit, jedenfalls nicht ohne digitale Öffentlichkeit auszuhalten scheint. Ja, das ist so. Das sind die deutschen Unternehmen oft, ne, auch, wir haben ja sogar diesen Begriff Hidden Champions, ne? Da kennst du nicht nur den Unternehmer nicht, sondern nicht mal das Unternehmen so richtig. Und die machen aber trotzdem 1 Milliarde oder 2 Umsatz. Ja, aber da können wir auch ja, stolz drauf sein, ja, auf diesen deutschen Mittelstand, der hier Millionen Arbeitsplätze sichert und schafft. Und das ohne große Allüren.
Absolut. Ja.
Ich glaube, das ist halt der Unterschied. In den USA ist häufig so, wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat, dann ist man stolz drauf und will das zeigen.
Ja.
In Deutschland ist es eher so wie bei den Albrechts. Sie kommen aus einfachen Verhältnissen und sind sehr zurückhaltend und sagen, die Familie ist dem Unternehmen untergeordnet. Unternehmen steht über allem. Wir sind doch einfache Menschen geblieben. Wir wollen nicht in den Vordergrund. Das spielt garantiert auch mit dieser totale Bescheidenheit, diese totale Zurückhaltende. Nicht nur einfach auch die Angst, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Florian, jetzt durftest du ja weder Fotos machen noch den Ton mitschneiden. Das heißt, selbst als Theo Albrecht Junior dann diesen für ihn ja sehr großen Schritt gewagt hat, war er weiterhin sehr, sehr vorsichtig, sehr auf seine Privatsphäre bedacht. Warum hat er denn dann überhaupt das Gespräch mit dir gesucht? Du hast schon den Streit erwähnt.
Ja, also das war einfach, glaube ich, in der Eskalation dieses Konflikts in der Familie die nächste Stufe. Es war so, dass ja eigentlich aus der Familie nichts nach außen dringen darf. Das war ja das Familiencredo über viele Jahre. Und dann gab es eben diesen neuen Familienzweig, diese Babette, die den Berthold geheiratet hat. Das war eine junge, lebensfrohe Frau, die ging auf Feiern, die ging auf Events, die zeigte sich in der Öffentlichkeit, die genoss auch den Reichtum, den sie durch ihren Mann hatte und steckte ihren Mann Berthold an. Der hat dann angefangen, hat Oldtimer gesammelt, Kunst gesammelt, war in der Öffentlichkeit präsent und allein das war Theo Albrecht schon ein Dorn im Auge. Das ist ja die ganze Familie, auch die Eltern fanden das ganz furchtbar. Für die ging das gar nicht. Und das eskalierte dann völlig, nachdem Berthold starb und dann Theo Albrecht Angst hatte, dass jetzt Babette mit ihrer anderen Art auch über die Stiftung, die sie ja dann hatte, die 3 Stiftungen, wir erinnern uns, die gemeinsam entscheiden müssen, Einfluss auf das Unternehmen nehmen konnte. Mhm. Und das war die große Angst, die er hatte. Und er hat das im Interview mit mir beschrieben, mit der prägnanten Formulierung, er hat Angst, dass sie das Unternehmen am Nasenring durch die Manege führen kann. Also das war wirklich sowas, und darum kämpfte er. Und es ging darum, dass eine Änderung der Satzung in der Stiftung, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, dafür sorgte, dass Babette und ihre Töchter keinen Einfluss mehr haben sollten. Mhm. Und diese Satzungsänderung, die Berthold noch umgesetzt hatte, focht Babette vor Gericht an. Und dann eskalierte der Streit, dann hat sie im Grunde gegen die Stiftungsaufsicht geklagt, eigentlich gar nicht gegen Theo Albrecht, der war immer nur im Hintergrund. Und dann ging der Streit, hat sie dann Einfluss und ihre Töchter auf die Stiftung oder nicht, und darum ging der ganze Streit. Und das ging über mehrere Instanzen vor Gericht, und dann ging es auch darum, die Deutungshoheiten der Öffentlichkeit zu haben. Wer hat jetzt eigentlich Recht, wer ist jetzt, und da, an dem Punkt angekommen, war wahrscheinlich offenbar auf der Seite von Theo Albrecht der Eindruck entstanden, wir müssen jetzt mal so richtig die Deutungshoheit übernehmen und müssen die stärkste Waffe auspacken, die wir haben, nämlich den Patriarchen persönlich. Mhm. Und der muss jetzt reden, und dann können wir nochmal der Öffentlichkeit klar machen, damit auch den Richtern und allen, worum es hier eigentlich geht. Und das war der Punkt, wo er gesagt hat, dann gehe ich ins Interview und sage mal jetzt aus seiner Sicht, wie es denn wirklich ist.
Zu diesem Streit, ich meine, wie öffentlich wurde der denn damals ausgetragen? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, so um 2012 rum war das, ne? Wie ging das damals vonstatten, wenn eine Familie an sich ja, mal abgesehen von Babette Albrecht vielleicht, so verschlossen ist? Wie viel kriegt die Öffentlichkeit davon dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt mit?
Es gibt dann mehrere Sachen, über die sie es mitkriegt. Zum einen natürlich über die Gerichtsprozesse, die zum Teil öffentlich sind, wo dann Journalisten natürlich hingehen, um was zu erfahren, und wo dann eben auch zum Teil eben schmutzige Wäsche gewaschen wird. Mhm. Wer dann wann, wo, was, wem gesagt oder nicht gesagt hat oder unter welchen Umständen, wer an welche Informationen gelangt ist, wann dann irgendwo mal ein Safe aufgebrochen wurde, um an Informationen zu kommen, und all solche Geschichten, die man natürlich dann als Journalist begierig und gerne aufnimmt. Und aber natürlich auch, weil Thema Deutungshoheit hinter den Kulissen und Informationen dann in dieser Situation durchgesteckt werden, jeweils von der einen und von der anderen Seite, um die andere Seite schlecht aussehen zu lassen. Oder um dann irgendwie seine eigene Argumentation plausibler zu machen, werden dann Details aus dem Familienleben durchgesteckt, es werden Dokumente durchgesteckt. Ich hatte dann irgendwann das Testament von Berthold Albrecht bekommen, wo natürlich dann unglaublich viel drinsteckt, was man dann über die Familie auch wieder erfährt, was vorher alles geheim war. Und auf diese Weise wurde mehr und mehr von dieser Familie in die Öffentlichkeit gezerrt und man sah plötzlich, wie zerstritten die eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren war, was immerhin hinter der Fassade gewesen ist, wie es in vielen Familien, es gibt Streit, den keiner sieht.
Ja.
Hier brach er plötzlich durch diesen Prozess über die verschiedenen Kanäle nach außen.
Ich glaube, grundsätzlich ist es halt so, dass sobald es mal zu Gericht geht, ist diese Schweigemauer halt nicht mehr zu halten. Und vor Gericht willst du ja deine Argumente durchbringen und dann nutzt du halt alle Informationen, die du hast. Und weil es im Gericht, im Namen des Volkes wird das Urteil gesprochen, deshalb darf das Volk dann auch so auch ein bisschen zugucken. Und das ist unsere Aufgabe. Ja, und sobald wir wissen, was die eine Seite weiß, können wir die andere Seite fragen, was sagen sie denn dazu? Und dann, das ist das allerklassischste Phänomen im Journalismus. Und da kannst du mit dem Sportjournalismus, kann man das jedes Wochenende sehen. Eigentlich wollen die Spieler nach dem verlorenen Spiel nichts sagen, aber wenn man dann sagt, weiß ich, zum Trainer, oder man fragt den Spieler und der Spieler sagt, ja, wenn der Trainer mich früher eingewechselt hätte, dann hätte ich auch ein Tor geschossen, dann gehst du rüber zum Trainer, sagst, der Schmidt sagt, sie hätten ihn früher einwechseln müssen. Dann sagt der Trainer, ist er noch wütend? Ne? Und all dies waren ja auch wütend. Dann sagt der Trainer, also, ja, wenn er, weiß ich, 5 Kilo weniger drauf hätte, auf seinen Hüften hätte, dann würde ich ihn vielleicht auch früher einwechseln. Dann gehst du wieder zurück zum Spieler. Und dann geht's halt immer so weiter. Und dann kannst du dich von einem zum anderen Protagonisten hangeln. Und so bekommen wir das gesamte Bild nach und nach zusammen. Und das präsentieren wir dann dem Leser und der Leserin.
Sönke, das ist ja jetzt auch, wenn wir mal auf die vergangenen Folgen Handelsblatt Crime schauen, nicht der erste, bei weitem nicht der erste Erbstreit, über den wir sprechen. Ich frage mal andersrum, ganz provokant, bewusst provokant. Gibt es in so reichen Familien auch mal Fälle, wo es friedlich abläuft?
Ja, von denen bekommen wir ja nichts mit. Die haben ja keinen Grund zu sprechen. Aber also klar, bei Erbstreitigkeiten ist es so, aber auch bei anderen. Also wenn wir diese ganze Cum-Ex-Saga uns nehmen, ne, woher haben wir ganz, ganz viele Informationen über Hanno Berger, den Mr. Cum-Ex in Deutschland, von seinem einst engsten Partner? Warum sind die bekannt? Weil der engste Partner halt für sich auch, der ist selbst angeklagt und hat dann ausgepackt. Und da sagt die Staatsanwaltschaft ihm dann, ja, was können Sie uns denn über den Größten hier sozusagen im Prozess sagen. Und dann, sobald der anfängt zu reden, hat auch wieder der andere Grund zu sagen, ja, aber Moment, das klingt ja jetzt, als ob ich der Einzige wäre, der hier diese Geschäfte gemacht hätte. Fragen Sie noch mal den oder gucken Sie noch mal dahin. Und siehe da, plötzlich haben wir, was haben wir in Deutschland? 130 Verfahren und auf Jahre hin zu schreiben, ja.
Aber um damit auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich denke, dass die Familienstreitigkeiten, die Erbstreitigkeiten, sind immer die spektakulären Fälle, auf die man guckt. Ich glaube, das ist in der allergrößten Anzahl der Familien, diese Streitigkeiten nicht gibt, weil rechtzeitig auch die Maßnahmen ergriffen wurden, entweder weil es die Harmonie in der Familie gibt oder weil rechtzeitig Regelungen getroffen worden sind über Erbfolgen, über Stiftungen, die funktioniert haben. Aldi Süd ist ein gutes Beispiel, da gab es keinen Streit. Und es gibt auch ganz viele andere Familien, auch prominente Familien, wo es nie Streit gab, wo alles rechtzeitig und gut und sauber geregelt wurde. Die beispielsweise eine Familiensatzung haben im Unternehmen, wo ganz klar geregelt ist, welche Einflussmöglichkeiten und welche Rechte und Pflichten Familienmitglieder haben, welche Mitspracherechte sie haben. Das muss man alles in Familien rechtzeitig und kann man auch rechtzeitig und gut regeln. Und das ganz viele Familien haben das geschafft.
Fair point. Wie, um wieder zu Aldi Nord zurückzukommen, wie ging das denn damals vor Gericht eigentlich aus? Wie hat man sich geeinigt und wenn ja, wie?
Der eigentliche Gerichtsstreit ging ja zwischen den Töchtern von Babette Albrecht und der Stiftungsaufsicht, damals im Kreis Rendsburg. Das ist zufällig, weil die Stiftungen dort ihren Sitz haben. Und der ging durch alle Instanzen und letztlich haben in allen Instanzen bis zum Schluss Babette Albrecht und ihre Töchter verloren. Es war also am Schluss so, dass eigentlich der Vorsitz der Stiftung neu besetzt werden musste und was dann irgendwann dann auch bis wo die letzte Instanz ging. Und in der Situation sind wir jetzt, dass eigentlich Babette und ihre Töchter verloren haben und der Stiftungsvorsitz neu sortiert werden muss, was aber jetzt durch weitere Änderungen eigentlich obsolet geworden ist.
Welche Änderungen?
Weil durch den schwierigen Zustand im Unternehmen, das etwas kränkelt zurzeit, ist in den Familien die Einsicht gereift, muss man so sagen, dass sie sich einfach zusammenraufen müssen, um das Unternehmen vor dem Niedergang zu bewahren. Es ist allen klar geworden, jetzt geht es nur noch gemeinsam. Die Streitigkeiten müssen beiseite geschoben werden. Und die Familie hat eine völlig neue Unternehmensstruktur installiert, mit Hilfe von Steuerberatern, Beratern, Rechtsanwälten, die im Grunde jetzt den Einfluss der Stiftungen auf das Unternehmen minimiert hat. Also dass man im Grunde das Unternehmen jetzt strukturiert hat wie einen richtigen Konzern mit einem Vorstandsvorsitzenden, einem CEO. Aus diesen Stiftungen und dem Einfluss wurde jetzt eine richtige Holdingstruktur. Und die Stiftungen haben jetzt nur noch Einfluss über einen Aufsichtsrat, der paritätisch besetzt ist von beiden Familienstämmen. Und auf diese Weise wollen sie jetzt den Sprengstoff rauskriegen, den dieser Familienstreit reingebracht hat, um sich darauf zu konzentrieren, das Unternehmen jetzt wieder wirklich in gutes Fahrwasser zu bringen.
Also man hat sich zumindest ein Stück weit die Hand gereicht. Lass uns einen Schritt zurückgehen und Aldi Nord ein bisschen sezieren. Das Handelsblatt hat getitelt Alarm bei Aldi Nord. Du hast gerade schon angedeutet, welche Probleme hat der Discounter denn konkret?
Der Discounter hat konkret die Probleme, die eigentlich auch Aldi Süd in gewissen Maßen hat, dass sie so ein bisschen ihren USP, ihren Fokus verloren haben. Es war ja vorher immer so, dass die Discounter Kostenführer waren. Also sie hatten wirklich die niedrigsten Kosten und waren deshalb dann auch Preisführer, also hatten die niedrigsten Preise. Mhm. Und damit konnten sie sich Konkurrenz zu den Supermärkten durchsetzen. Dann kam aber irgendwann, als es immer schicker wurde, zu Aldi zu gehen, musste irgendwann Aldi auch immer schicker werden. Und auf diese Weise ist es dann so, dass die Discounter sich immer mehr den Supermärkten angenähert haben. Die Läden wurden schöner, wir können es ja alle selber beobachten, wie es sich gewandelt hat. Das Produktsortiment wurde größer, von anfangs vielleicht mal 600, 800 Artikel auf 2000, 2500 Artikel. Es wurden Markenartikel reingenommen. Die Öffnungszeiten wurden verlängert, dadurch stiegen die Personalkosten. Mhm. Die Läden wurden modernisiert. Das waren große Investitionskosten. Auf diese Weise waren die irgendwann nicht mehr Kostenführer. Das war schon das erste Problem. Sie wurden auch den Supermärkten immer ähnlicher. Dadurch hatten sie auch nicht mehr so dieses besondere Etwas. Man sagte, ja, da kann ich auch dahin gehen. Das kam zusammen und dann kam bei Aldi noch dazu, dass über lange Jahre auch vielleicht wegen des Familienstreits Investitionen versäumt wurden. Auch die Digitalisierung erst sehr spät eingesetzt ist bei denen. Sie haben vor 2 Jahren, hört man aus dem Markt, noch per Fax bestellt. Also da ist eine ziemliche Entwicklung noch, die sie noch zu gehen haben. Und sie haben auch Probleme in den Auslandsmärkten. Die haben sich ja Aldi Nord und Aldi Süd die Auslandsmärkte aufgeteilt, dass sie sich in keinem Land direkt Konkurrenz machen. Und Aldi Süd hat sehr erfolgreiche Auslandsmärkte, beispielsweise Australien, USA, Großbritannien, wo sie wirklich viel Geld verdienen. Und Aldi Nord hat eher Märkte, wo sie weniger Geld verdienen, die nicht so stark waren. Und dann kam wirklich in dem Markt, dem wichtigsten Auslandsmarkt, Frankreich, brach das Geschäft ziemlich zusammen. Da haben sie versucht, endlich mal den großen Schritt zu tun und Marktanteile zu gewinnen und haben 500 Läden eines Konkurrenten, Leader Price, übernommen, was für die eine Revolution war, ein Tabubruch bei Aldi, also wirklich eine externe Übernahme. Und das hat nicht richtig funktioniert. Und plötzlich machte da der wichtige Markt Frankreich Verluste. Und auf diese Weise rutschte Aldi noch immer mehr in eine Situation, die wirklich auch schwierig war.
Das heißt, unterm Strich kann man sagen, rote Zahlen bei Aldi, eins der großen Probleme. Aber wenn man jetzt gerade mal aktuell schaut, also ich meine, seitdem die Inflation so unglaublich hoch ist, müsste das Geschäft dann bei einem Discounter nicht eigentlich total gut laufen? Warum profitiert Aldi Nord da nicht von?
Ja, das ist die eigentliche Tragödie. Es müsste gut laufen bei Discountern. Die Kunden müssten kommen und sie kommen ja auch. Das ist das eigentlich Verrückte. Wie du sagst, die Inflation hat erstaunliche Höhen erreicht, 6, 7, 8%. Die Leute müssen sparen, die Stromkosten sind, also es gibt viele Gründe, warum die Deutschen sparen müssen. Deshalb gehen sie zu den Discountern, zu Lidl und zu Aldi. Das Problem ist halt, wenn du Geld verlierst teils mit Produkten, dann hilft es dir ja gar nicht, wenn die Leute es dir abkaufen. Mhm. Und Ein weiteres Problem von Aldi ist, dass die eigene Schwäche sozusagen parallel läuft zu der Stärke des größten Konkurrenten, nämlich Lidl, die also technologisch viel weiter sind, die vom Management viel moderner sind und die so schlau sind, dass sie sagen, naja, wenn Aldi jetzt die Preise auch ein bisschen erhöhen muss und dann erhöhen wir auch, dann nehmen wir eine viel höhere Margen mit. Das erlaubt uns Investitionen in Technologie, in andere Sachen, die halt gut sind, die sich auszahlen für uns. Und Aldi krebs rum. Also es ist nicht so, dass Aldi in Deutschland rote Zahlen schreibt, aber es ist so, dass die Gewinne viel schmaler sind als beim Konkurrenten. Und das ist auch auf Dauer auch ein Problem. Zumal Aldi natürlich auch sich der Inflation gegenüber sieht und damit genauso kämpfen muss wie du und ich. Und das führt alles zusammen dazu, dass sich tatsächlich auch Mitarbeiter bei uns gemeldet haben. Also das war eine erstaunliche Erfahrung bei dieser Recherche, dass sich, also normalerweise melden sich Mitarbeiter nur dann, wenn sie rausfliegen bei dir. Mhm. Hier haben wir aber eine Situation, wo sich Mitarbeiter Sorgen machen um ihr Unternehmen und sagen, das sieht nicht gut aus und ich möchte, dass meine Chefs sozusagen das klären, was hier schiefläuft. Und ja, im Moment sieht es halt so aus, dass Aldi unter hohem Kostendruck steht. Wir sprechen wahrscheinlich gleich auch noch über die Software, also diese SAP-Umstellung, die das ganze Unternehmen ja schwer in Mitleidenschaft genommen hat. Und wenn man nicht ordentlich verdient, dann muss man sparen. Und wenn man bei so Sachen sparen muss wie Technologie, dann verschiebt es Probleme in die Zukunft. Mhm. Also Aldi ist jetzt schon relativ rückständig, was den Einsatz der Technologie betrifft. Das macht sich dann irgendwann, merken die Kunden das. Und das wäre natürlich das Allerschlimmste, wenn die Kunden jetzt auch noch wegblieben.
Jedenfalls ist dann da im Unternehmen selbst was ganz, ganz Spannendes passiert, wie ich finde. Denn diese Verschlossenheit, die ja jahrelang nach außen gelebt wurde, die galt auch unternehmensintern immer. Ihr habt das im Freitagstitel so schön beschrieben als Geheimdienstprinzip.
Ich würde eher vielleicht sagen, so eine Art Wagenburg. Man hat nach außen hin die Reihen geschlossen und nichts rausdringen lassen und alles intern geklärt.
Genau.
Das galt eben durchs ganze Unternehmen durch, von ganz oben bis ganz unten. Auch die Mitarbeiter waren eben, wie Sönke beschrieb, loyal und deswegen auch nach außen hin zu.
Ja, und jeder hat nur das erfahren, was er für seine Position auch wissen musste, ne?
Das kommt dazu, dass man auch intern natürlich keine Transparenz hatte.
Genau.
Dass das im Grunde das Unternehmen sehr hierarchisch strukturiert war und kaum Informationen weitergegeben wurden über das Gesamte. Bis vor kurzem gab es auch intern nicht mal Umsatzzahlen, die genannt wurden.
Genau.
Geschweige denn Ergebnis-Renditezahlen. Dass da wurde jeder bekam auch klare Vorgaben in so einem hierarchisch strukturierten Unternehmen für seinen Bereich, was er zu tun und zu lassen hatte. Da gab es nicht viele Möglichkeiten, freie Entscheidungen zu treffen. Das war ja auch das, womit eigentlich die beiden Albrecht-Brüder groß geworden sind, mit der unglaublichen Standardisierung. Dass alle, jeder Laden sah gleich aus, jeder Handgriff war gleich. Es gab keine Abweichung. Es wurde komplett standardisiert und das dann eben multipliziert mit immer mehr Läden, aber immer mit den gleichen Strukturen, immer mit den gleichen Abläufen. Mhm. Selbst Geschäftsführer hatten ganz wenig Handlungsspielraum, eigene Entscheidungen zu treffen, weil alles ganz genau vorgegeben war.
Du hast jetzt gesagt, hatten. Ändert sich das aktuell?
Ich habe schon den Eindruck, dass sich da einiges ändert. Zum einen in der internen Kommunikation, da ist mehr Offenheit. Wir haben es ja in unserem Artikel auch beschrieben, dass diese Zahl, die wir dann erfahren hatten für das vergangene Jahr, von 1,4% negativer Rendite des operativen Ergebnisses auf einer Management-Tagung gesagt wurde, wo 150 Führungskräfte in der Zentrale in Essen zusammengerufen wurden. Das allein wäre früher undenkbar gewesen. Dass überhaupt so offen vor 150 Menschen diskutiert wird und dann auch noch eine solche negative Zahl öffentlich genannt wird, also in der internen Öffentlichkeit. Da merkt man schon, es verändert sich einiges. Und natürlich auch mit der Digitalisierung. Denn das müssen sie ja jetzt sich ein bisschen öffnen. Und da kommen auch Mitarbeiter rein, die auch nur dann kommen, wenn sie auch gewisse Freiheiten haben in ihrer Arbeit. Und da muss man ein bisschen was zulassen. Und da treffen jetzt natürlich auch so verschiedene Unternehmenskulturen aufeinander. Die alte, hierarchisch strukturierte, die noch, das haben wir immer so gemacht. Und die neuen, die Jungen, die reinkommen und sagen, aber wir müssten es eigentlich ganz anders machen. Und diese Spannung, die beherrscht gerade das Unternehmen Aldi noch, glaube ich, ganz stark.
Um nochmal auf den Zwist innerhalb der Familie zurückzukommen. Ihr habt schon gesagt, die nähern sich jetzt wegen der Probleme gerade wieder so ein bisschen an. Aber inwiefern hat der Familienstreit denn Mitschuld an der Problemsituation?
Das ist schwer zu sagen. Also mit Sicherheit hat er Aufmerksamkeit vom Unternehmen abgezogen. Die Familie ist dadurch natürlich schon etwas abgelenkt gewesen, weil sie sich mit diesen Problemen beschäftigen musste. Wir haben keine Indizien dafür, dass wirklich Entscheidungen blockiert worden sind dadurch. Aber ich glaube schon, dass das ein oder andere dadurch verlangsamt wurde. Das kann ich mir schon vorstellen. Durch diese etwas komplizierte Struktur und durch die, wenn man eine Familie hat, die sich wirklich total einig ist, an einem Strang zieht, geht auch eine ganz andere Energie von so einer Familie aus, die auf ein Unternehmen dann sich überträgt.
Ja.
Wenn das wirklich heißt, so jetzt, wir gehen nach vorne, wir sind als Vorbilder der Familie da und wir wollen den Fortschritt. Und es war eher so ein zurückhaltendes, bewahrendes. Ich glaube, dass es nicht so sehr der Streit war, sondern eher so die Mentalität in der Familie, das Alte zu bewahren, am Alten zu hängen. Dass es diese nicht klar ausgeprägte Wunsch war zur Veränderung und zu Neuem. Ich glaube, dass das noch viel stärker das Unternehmen gebremst und gehemmt hat, als der eigentliche Streit innerhalb der Familie.
Wir wollen jetzt natürlich nicht nur zurückschauen, sondern auch nach vorn. Was wird sich jetzt in Zukunft für Aldi Nord konkret ändern? Könnt ihr das absehen?
Also man hat zum Beispiel sich darauf geeinigt, eine der wichtigsten Sachen, die man im Handel haben kann, also den Einkauf zu zentralisieren. Es war so lange nicht eine Schwäche, bis Lidl halt nicht so stark aufgeholt hat. Im Handel geht es ja immer darum, wie viel kannst du einkaufen? Wenn du, weiß ich, Nestlé oder einer Molkerei gegenübertrittst und sagst, wir wollen jetzt 1 Million Liter Milch im Monat von dir und 2 Millionen Joghurts und 3 Millionen Pakete Butter, dann kriegst du einen bestimmten Preis. Aber wenn Lidl, also Nord und Süd, die bekommen halt Preise dafür, wie viel sie abnehmen. Wenn Lidl dann sagt, sie wollen das Zweifache nehmen, dann kriegen die einen günstigeren Preis und können entweder den Liter Milch günstiger verkaufen, weil sie ihn günstiger einkaufen, oder mehr damit verdienen, indem sie ihn zum selben Preis verkaufen. So, das hat man gemerkt jetzt bei Aldi, dass das auf Dauer ein wachsender Nachteil ist, so dass die sich jetzt im Einkauf zusammenraufen. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache ist, das ist allerdings gleich wieder ein Projekt, das erstmal schiefgegangen ist, diese gemeinsame, oder es war jedenfalls angedacht, Aldi Süd hat damit angefangen, so ein SAP-System einzuführen. Also, wir hatten ja gesagt, Aldi gibt schon ein paar Jahrzehnte und in einem Unternehmen, das eine Weile besteht, gibt es verschiedene Softwarelösungen für verschiedene Probleme. Ich glaube, das kennen alle unsere Hörer, das ist so nach und nach, holt man sich mal hier für eine Lösung, mal da für eine Lösung. Irgendwann passt das alles nicht mehr zusammen und man denkt sich, lass uns das auch mal alles zusammenführen. Dann wäre es günstiger, es hätte viele Vorteile. Und dann wendet man sich an so ein Unternehmen wie SAP, das solche Lösungen dann anbietet. Das Problem ist aber auch, dass das unheimlich kompliziert ist, also viele verschiedene Systeme, Software-Systeme in eins zusammenzuführen und sehr, sehr teuer.
Mhm.
Also da ist Aldi auch nicht allein oder Aldi Süd nicht allein gewesen mit dieser Problematik. Auch der Konkurrent, der größte Konkurrent, Lidl, hatte das vor ein paar Jahren, also dieselbe Motivation, dieselbe Lösung angedacht und hat aber nach 6 Jahren oder so und 500 Millionen Euro Kosten gesagt, nee, wir brechen das Projekt ab, wir machen das jetzt anders. Also 500 Millionen Euro sozusagen abgeschrieben. Bei Aldi sind, nach dem, was man aus dem Unternehmen hört, jetzt aber schon mehr als 1,5 Milliarden an Kosten aufgelaufen. Und es funktioniert nicht
richtig. Bei Aldi Süd.
Bei Aldi Süd, nur Aldi Süd. Und Aldi Nord hat sich das angeguckt und sagt, wenn das da bei Aldi Süd klappt, dann machen wir das auch. Es klappt aber nicht. Und nun haben sie den Salat, müssen sich andere Softwarelösungen suchen. Das wird auch dauern, das wird auch teuer, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, das ist halt eine Sache, die wirklich, wirklich viel Zeit kostet und immer noch unbewältigt ist. Und das bedeutet, das ist eine große Herausforderung für das Management, das jetzt in Zukunft zu leisten.
Ich würde jetzt mal so rein interpretieren, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, was du gesagt hast, dass vielleicht eine engere Zusammenarbeit von Aldi Nord und Aldi Süd die Probleme nicht vollständig natürlich, aber zumindest ein Stück weit vielleicht lösen könnte. Wie seht ihr das?
Genau das war ja eigentlich geplant. Also was in den letzten Jahren war zu beobachten, dass die beiden Unternehmen, die ja vorher sehr streng getrennt waren, sich immer mehr aufeinander zubewegt haben. Dass sie also das Marketing gemeinsam gemacht haben. Jeder unserer Hörer wird das schon gesehen haben, dass beispielsweise im Fernsehen jetzt gemeinsame Aldi-Werbung ist von beiden Unternehmen zusammen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Das haben sie dadurch geschafft, dass sie ihre Eigenmarken zusammengelegt haben. Die haben jetzt nicht mehr unterschiedliche Eigenmarken, sondern die gleichen Eigenmarken. 90% der Produkte in Deutschland im Aldi sind Eigenmarken. Und die sind schon gemeinsam. Also kann man damit werben, das war der erste Schritt. Dann wurde Stück für Stück der Einkauf immer stärker zusammengelegt. Einer von beiden hat dann im Grunde die Ausschreibung gemacht oder die Beschaffung. Die Lieferanten wurden gemeinsam ausgewählt, die dann für die Eigenmarken zuliefern, um auch damit dann die größeren Mengen zu bekommen. Wenn man sagt, der gesamte Orangensaft bei beiden läuft jetzt unter dem gleichen Namen, Rio Doro, und wird von einem Hersteller gemacht, dann hat man große Einkaufsmengen, die natürlich dann super Ersparpotenzial bieten. Aber das geht natürlich nur, wenn du dann irgendwann, wenn es computergestützt ist, auch die vernünftigen Schnittstellen hast. Also es war klares Programm, dass der Einkauf immer stärker zusammenwächst, dass die Unternehmen in vielen Stellen zusammenwachsen. Es gab sogar mal Ideen, mittlerweile eher nicht mehr, bis hin zu einer wirklichen Wiederfusion der Unternehmen zu gehen, um die Größenvorteile zu nutzen. Auch da gab es Gedankenspiele bei beiden Unternehmen. Aber dann hat man irgendwann gemerkt, dass je stärker der Einkauf computergestützt ist, eigentlich auch da alles aufeinander zuwachsen muss. Mhm. Mindestens Schnittstellen mit vernünftigen Übergaben der Daten. Aber eigentlich wäre es richtig gewesen, wirklich die Systeme komplett zu vernetzen. Also, oder vielleicht eben auch, wie es mal angedacht war, ein gemeinsames, großes SAP-System, was den gesamten Einkauf und alles steuert. Genau das ist aber schwierig bei Unternehmen, die historisch gewachsen sind, unterschiedliche Arbeitsprozesse haben und die Arbeitsprozesse nicht mit den Standardprozessen der Computersysteme übereinstimmen und auch nicht mit dem des anderen Unternehmens. Wenn du dann diese drei Sachen, zwei Unternehmen plus ein Computersystem zusammenbauen willst, sagen uns Experten, mit denen wir gesprochen haben, eine unglaubliche Herausforderung, fast nicht zu bewältigen. Respekt, sagte mir ein Experte, wer das kann. Mhm. Und das ist die große Herausforderung, vor der sie stehen. Sie möchten sich gerne immer stärker annähern, weil sie das Potenzial darin sehen. Aber je näher sie sich kommen, desto größer werden auch im Detail die Schwierigkeiten eines solchen gigantischen Projekts, zwei so unterschiedliche Unternehmen dann doch zusammenzulegen.
Was ist dann euer persönlicher Ausblick vor dieser großen Herausforderung? Glaubt ihr, mit Blick nach vorn, Aldi Nord kann das bewältigen?
Natürlich, Aldi Nord kann das bewältigen. Aldi Nord ist ein starkes Unternehmen, trotz allem noch, das auch wirklich jahrelange Erfahrung, viele Fachleute hat. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr ein Problem von Aldi Nord alleine ist, sondern es ist ein Problem aller Discounter, die irgendwann sich überlegen müssen, wie kann eigentlich ein Discounter in einer digitalen Welt aussehen? Und er kann nicht mehr so aussehen, wie er bisher aussah, mit Regalen, wo Menschen hingehen, sich das rausnehmen und wieder gehen. Es muss irgendwann die digitale Vernetzung geben. Und es gibt heute schon Lieferdienste, die dir das nach Hause bringen. Und wenn wir das weiterdenken, die Entwicklung, es läuft langsam noch, es ist ein geringer Anteil in Deutschland noch. Aber wenn wir das weitersehen und wenn andere Länder gucken, USA, Großbritannien, wo schon teilweise 10% oder mehr Lebensmittel online bestellt werden, irgendwann wirst du genau diese Lebensmittel, die du beim Discounter kaufst, also der Grundbedarf, den wirst du dir vielleicht per Abo oder wie auch immer nach Hause liefern lassen. Und was willst du noch wirklich persönlich kaufen? Das ist die Frischware, die Feinkostsachen, die besonderen Sachen, wo du dich inspirieren lassen willst. Dafür gehst du ja vielleicht sogar eher auf den Markt oder in den Supermarkt, zum Rewe, zum Edeka. Dass genau irgendwann die Discounter das große Problem kriegen, welche Berechtigung haben wir einfach eigentlich noch, wenn wir diese digitale Welt nicht bei uns abbilden können. Und das ist was, das hat weder Aldi noch Aldi Süd, noch Lidl, noch Norma oder wie sie alle heißen, bisher wirklich für sich begriffen und gelöst, dass sie vielleicht irgendwann überflüssig sind in einer Welt, die sich ändert. Und wenn sie da nicht anpassen können, haben sie ein viel größeres Problem als ein Familienstreit.
Ich glaube, das ist ein Fazit, mit dem wir sehr guten Gewissens aus dieser Sendung gehen können. Ich danke euch beiden, Florian Sönke, ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für das Gespräch und ja, die tollen Einblicke. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir, ja.
Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich natürlich wieder herzlich fürs Einschalten bedanken. Genau wie bei meinem Kollegen Christian Heinemann, der diese Folge produziert hat. Wenn Sie jetzt noch Rückfragen an Florian oder Sönke haben, Feedback für diesen Podcast oder sich einfach von uns ein Thema für die nächsten Folgen wünschen möchten, dann schreiben Sie uns doch gern, und zwar an crime@handelsblatt.com. Ja, und falls nicht, dann sage ich bis in 14 Tagen. Alles Gute.